Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles muss raus, Recap, AMR Recap. Das ist ein Format, das die Patrons eigentlich exklusiv erhalten, die 9 Euro zahlen. Wir haben uns aber entschlossen, diese Folgen manchmal auch allen zur Verfügung zu stellen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was man erhält, wenn man Patron wird. Ich spreche bei AMR Recap regelmäßig mit Martin Lautwein über die aktuellen Ereignisse weltpolitisch, die stattgefunden haben und, das ist neu, deswegen werden wir es jetzt montags aufzeichnen, im Studio stattfinden werden. Also was diese Woche passieren wird, passieren könnte. Also so ein bisschen Spekulation, bisschen, wenn irgendwelche Gipfel sind, was bedeuten die? Wenn irgendwelche Ankündigungen stattfinden, welche Konsequenzen haben die? Ich freue mich sehr, dass Martin Lautwein an einem Montagmorgen mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welche der drei großen Ereignisse der letzten Woche werden uns in den nächsten Wochen weiter beschäftigen?
Also auf jeden Fall, Syrien wird uns weiter beschäftigen, da bin ich sicher. Gleichzeitig Gaza sollte uns weiter beschäftigen. Also auch da gestern wieder, was habe ich gesehen, 60 Tote, Essensausgabe, beziehungsweise beim Versuch, einen UN-Konvoi zu erreichen. Abschiebeflüge nach Afghanistan sollten uns weiter interessieren.
Und dann der erste hat ja, wir haben ja jetzt darüber geredet, auch schon über den Abschiebeflug in der anderen Folge von
Alles muss raus. Genau.
Ja. Warum sollte uns das weiter beschäftigen? Ist es nicht das, was der Wähler möchte? Jetzt, um es mal ganz grob zu formulieren, ist es nicht das, ich betone hier nochmal, ist es nicht das, was ich möchte als Thilo Mischke, als Journalist, sondern das ist ja das, was ein Wahlversprechen der CDU war, ein Wahlversprechen der FDP war, ja zum Teil sogar ein Wahlversprechen der Grünen wurden, dass man jetzt härter und fester durchgreifen müsse, der SPD im Übrigen auch. Also eigentlich wird doch da gerade ein Wahlversprechen erfüllt.
Naja, vor allem kann man natürlich sagen, da wird ein Wahlversprechen durchgeführt. Ich sehe das tatsächlich eher so auf einer grundgesetzlichen Ebene, wo ich mich fragen würde, ob das halt so legitim ist. Und ich hoffe, dass es da auch eine juristische Aufarbeitung dazu geben wird.
Du kannst mich, wenn du willst, ja mal fragen, wie das sich anfühlt für so einen Afghanen, Afghanin, wenn sie abgeschoben werden nach Kabul. Ich habe erstaunlicherweise in Kabul letztlich Menschen getroffen, die abgeschoben wurden und wie das Leben für sie aussieht. Also ich kann dir eigentlich genau erzählen, was dort passiert.
Na dann.
Frag mich mal.
Was passiert denn, wenn Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden?
Schön, dass du fragst. Und zwar ist das richtig brutal. Also du kommst an diesem internationalen Flughafen in Kabul an, steigst aus, wirst ins Land, reist ein, wie jeder andere Mensch aus. Es gibt so verschiedene Einreiseschalter und dann bist du in dem Land. Das war's. Du kriegst ja, glaube ich, noch ein bisschen Bargeld.
Handgeld, 1.000 Euro.
Genau, das ist natürlich für Kabul und Afghanistan erstmal viel Geld. Für Afghanistan, nicht für Kabul. Und die meisten dieser Männer, wenn es Männer sind, spiralen sofort unter diese Brücke. Unter diese berühmte Brücke in Kabul, unter den Heroin, dort, wo Heroin konsumiert wird, versuchen dieser Realität zu entfliehen, in der sie sich dort befinden. Und wenn sie Pech haben, ist es einfach so, das war's dann. Also es gibt kein Auffangnetz, es gibt nicht irgendwie ein irgendwie wir resozialisieren dich hier an die Bedingungen, die hier in Kabul herrschen, die ja nun auch anders sind als in Kassel zum Beispiel. Und das ist eigentlich grausam. Es ist wirklich eine furchtbare, menschenrechtswidrige Aktion, die dort durchgeführt wird.
Ja, und ich finde auch, und ich glaube, das ist auch auch andere Punkte, die man da mit berücksichtigen muss. Also ich glaube, zum einen ist ja die Sache erstmal die folgende, so wo man sagen muss, wir haben ein Grundgesetz und wir haben auch eine Gesetzgebung. So, und man argumentiert damit, dass das ehemalige Straftäter sind. Also meiner Meinung nach gehören Straftäter der Justiz zugeführt und je nachdem, was sie getan haben, halt entweder Sozialstunden oder Gefängnis. So. Und das sollte die Konsequenz für einen Straftäter sein. Und ich glaube, da ist so dieser erste elementare Punkt, wo man sagen muss, Straftäter gehören ins Gefängnis und die gehören ihren Taten entsprechend bestraft. Und da gehe ich sogar viel mit Konservativen mit, wo ich sage, manche Straftaten werden hier durchaus zu lasch bestraft, sozusagen. Also da, das ist was, da kann ich sogar noch meine Hand zu geben.
Ja. Aber so. Ich glaube, da gibt es ja unzählige Debatten dazu, wie stark oder schwach eine Strafe sein kann. Am Ende können wir selten, besonders wir beide, kaum einschätzen, welches Strafmaß welche Rehabilitation erzeugt.
Genau. Genau, aber, und da, ich glaube, und da kommt jetzt so dieser Punkt, wo ich mich das dann frage, also wo ich sage, ein Straftäter gehört zum Beispiel ins Gefängnis, aber nicht abgeschoben. Mhm. Das muss es uns als Gemeinschaft wert sein. Das ist so dieser eine Punkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, nach der Verbüßung der Haftstrafe abschieben, aber die Haftstrafe ist ja verbüßt. So. Und das ist, glaube ich, so das eine Bedenken, was ich da halt einfach habe, wo ich sage, okay, also wir haben einen ganz engen moralischen und gesetzlichen Rahmen, was Bestrafung ist und was nicht. Und wenn man sagt, man schiebt es ja erst nach der Verbüßung der Haftstrafe ab, aber dann ist es ja eine weitere Bestrafung für eine bereits verbüßte Strafe.
Mhm.
Ich glaube, das ist so dieser eine Punkt. Der andere Punkt, und ich glaube, das ist was, was sich viele Leute da gar nicht berücksichtigen, ist die zivilrechtliche Komponente. Also wenn du verletzt wirst durch zum Beispiel einen afghanischen Straftäter und du hast jetzt ein Anrecht auf Schmerzensgeld während der Zeit, während der in der JVA ist zum Beispiel, so wird der dir das nicht zahlen können. So, mhm. Und jetzt wird er abgeschoben und der wird dir das auch nicht mehr zahlen können danach. Also da frage ich mich halt auch, und das wäre dann, das ist halt so eine Frage, die wird ja gar nicht berücksichtigt. So, wer kommt denn für die zivilrechtlichen Kosten der Geschädigten auf nach solchen Verbrechen, wenn der Straftäter weg ist?
Das wirkt alles auch, wenn du das so erzählst, klingt so, als würde man so Menschlichkeit in so eine Excel-Tabelle pressen.
Ja, aber es so, das klingt ja so total dumm. Aber das ist ja so. Und dann kommt so dieser nächste Punkt, glaube ich, den man halt auch einfach sagen muss. Man möchte auf der einen Seite, möchte man, wie heißt das, dass die Länder wieder stabil sind und sicher sind, dass Menschen von da nicht mehr zu uns fliehen. Und dann schicken wir denen die Straftäter zurück. So, ich denke, also irgendwie, das ist ja so eine Rechnung, die geht irgendwie nicht auf. Und noch interessanter, und jetzt kommen wir wieder zum Beispiel Syrien zum Beispiel. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir da nie vergessen, weil Syrien ist ja auch ganz groß auf der Liste, wohin man wieder abschieben möchte.
Mhm.
Wie viele Straftäter hat Deutschland denn bisher zurückgenommen von da? Null.
Ja.
So, deutsche Staatsbürger, die zum Morden, Brandschatzen, Vergewaltigen, was auch immer, nach Syrien und in den Irak gegangen sind, sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, sitzen bis heute da in den Gefängnissen.
Ich habe mal Heiko Maas interviewt, genau ja. Dazu. Und der war auch relativ, also als er noch damals Außenminister war, er war auch wirklich recht spröde in diesem Gespräch, als ich ihn gefragt habe, so, warum ist es denn so kompliziert, diese Menschen zurückzuholen? Ich meine, sie haben sich strafbar gemacht und sie müssen nach deutschem Gesetz und Recht verurteilt werden für das, was sie da getan haben. Und dann ist der ganz ausgewichen, ganz stark ausgewichen und wollte einfach partout nicht darauf antworten, warum diese deutschen StaatsbürgerInnen in Syrien beziehungsweise im Irak bleiben.
Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Gründe, warum man das nicht will, aber ich glaube gerade im Zusammenhang mit dieser Abschiebung von Straftäterdebatte, so muss man ja auch ganz klar sagen, warum sollte man, und ich meine aktuell auch von der Sicherheitslage wird ja zum Beispiel immer Rojava angeführt als die sich in Anführungszeichen sichere Region, in die man diese Straftäter etwa abschieben könnte. Aber warum sollte man da auch nur einen zurücknehmen, während man sich selber verweigert, unsere Leute, die da immer noch in den Gefängnissen sitzen, zurückzunehmen?
Ja.
So, das ist halt einfach eine Logik, die geht nicht auf.
Würdest du denn die deutschen Anhänger von ISIS zurückholen? Also aus die Frauen aus Al-Hol und die Männer aus den Gefängnissen in Hasaka zum Beispiel?
Also ich glaube, das es ist eine schwierige Debatte und ich glaube, da hat auch Heiko Maas recht. Also zum einen ist es aber auch so, dass es völlig unrelevant ist in dem Punkt, was wir wollen, weil die Länder, wo sie diesen Schaden, das ist also normalerweise ist ja so diese konsularische Betreuung, schauen wir uns zum Beispiel diesen Fall Maya T. an, sozusagen, ne, das deutsche Außenministerium kümmert sich um eine konsularische Betreuung von Gefangenen im Ausland, also deutschen Gefangenen im Ausland und möchte die nach Möglichkeit zurückholen, dass die ihre Freiheitsstrafe hier absitzen können.
Mhm.
So. Aber da ist es ja genau umgekehrt. Da ist die andere Partei, also in dem Fall zum Beispiel die SDF, die sagen, so, wir wollen, dass ihr eure Straftäter holt und unsere Länder verweigern sich. Und das hängt natürlich vor allen Dingen auch damit zusammen, dass man Sorge darum hat, zum einen, jetzt sind die Leute da so lange im Gefängnis gewesen, die haben sich weiter radikalisiert.
Und zwar massiv.
Massiv, massiv radikalisiert. Und solange ich denen nicht konkret einen Mord oder irgendwas nachweisen kann, so haben die meisten sozusagen dort bereits ihre Freiheitsstrafe zeitlich verbüßt.
Mhm.
Das heißt, man würde die zurückholen, die kämen vielleicht sogar noch in U-Haft, kämen vor zum Gerichtsverfahren und die Haftstrafe, die sie bereits gehabt haben, müssten im schlimmsten Fall angerechnet werden. So, und die sind hier und frei und keiner kann denen was. Gleichzeitig ist es natürlich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, manchen kann man vielleicht erstmal überhaupt gar nichts so nachweisen,
mhm.
außer dass sie ein Teil davon waren. Also auch da hat man seine Haftstrafen schon wieder verbüßt. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, und das ist auch so einer, den man relativ selten sieht, wenn wir uns den Fall Murat Kronas zum Beispiel anschauen, also der Deutsche, der in Guantanamo Bay war, also ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch kein großer Freund von ihm, ne, aber da gab es schwierige Fragen für deutsche Sicherheitsbehörden, als er zurückgekommen ist. Es gibt ja auch noch einen weiteren Deutschen, mir fällt der Name gerade nicht ein, der hat ja auch mal in der Palestine Branch gesessen.
In Syrien?
Genau, in meinem Gefängnis, also lange vor mir.
Ja,
ne, also
immer, jedes Mal, wenn du das sagst, müssen wir hinzusagen, Martin Lautwein saß mal 48 Tage in einem Foltergefängnis in Syrien und der Film dazu hat jetzt auch ein Ausstrahlungsdatum.
Oh, schön, dass ich das jetzt hier erfahre. Wann ist es?
Die Doku, ich war irgendwann im November, glaube ich. Also er kommt jetzt im Oktober oder November. ich kann jetzt schon mal sagen, ich glaube, es ist einer der besten Filme, die wir je gemacht haben. Also es ist auf jeden Fall bei mir, was meine Recherchen betrifft, in der Top 3 der Recherchen zu einem Thema, weil daraus eine Freundschaft zu Martin Lautwein, der mir gegenüber sitzt, wurde, weil daraus ein Podcast wurde, den wir hier gerade hören. Jetzt kommen wir gleich die Tränen, weil mich das berührt alles. und weil es einfach, weil ich ganz viel übers Menschsein gelernt habe in dieser Zeit.
Schön.
So. Und der Film kommt jetzt. Und ich bin darüber sehr froh, da machen wir nochmal 100 extra Folgen zu.
Ja.
Martin saß in einem dieser syrischen Foltergefängnisse und hat deswegen sehr besondere Erfahrungen gemacht, die er beruflich jetzt heute auch glücklicherweise verwerten kann. Denn er ist, und das auch für die Hörerinnen und Hörer, die den Martin noch nicht kennen, Informations- und Sicherheitsexperte.
Ja.
So nenne ich ihn jetzt mal. Und er versorgt Personengruppen mit Informationen und sicherheitsrelevanten Einordnung.
Klingt wie ein V-Mann.
Er hat Adidas Samba an und auf Demos kommt er mal mit dem VW Passat.
Und eine Club Mate.
Ja. Na, ihr coolen Leute, kann ich mich zu euch stellen? Und plant hier linksextreme Anschläge?
Nee, aber tatsächlich, um mal zurück, also so auch der sitzt ja jetzt, der kam damals in einem Gefangenenaustausch mit dem Assad-Regime frei, hat sich dann wieder dem Islamischen Staat angeschlossen und sitzt auch in einem kurdischen Gefängnis. Auch der wurde ja zum Beispiel in Damaskus damals von deutschen Beamten verhört. Und jetzt muss man natürlich sagen, also ich finde es persönlich legitim, dass deutsche Behörden Leute dort besuchen und sich mit denen mal unterhalten. Ne, aber natürlich im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ist das natürlich was unangenehme Fragen aufwerfen kann. Man muss natürlich auch sagen, ne, als reflektierter Bürger kann man sagen, naja, irgendwie Terroranschläge und werden meistens nicht mit sauberen Methoden verhindert. Das muss man sich auch im Klaren sein. Trotzdem, glaube ich, möchte man diese Diskussion auch einfach nicht haben.
Ja, jetzt die Frage dazu wäre, wir weiter darüber reden. Also was sagt uns das über diese Abschiebeflüge nach Afghanistan? Ist es am Ende dann sowas, dass wir mal wieder ein weiteres Scheitern der europäischen Idee verkörpert sehen in diesen Abschiebeflügen? Weil ich meine, das ist ja nun wirklich nicht menschlich.
Es
ist
Nein.
nicht freiheitlich. Das ist egal, was die Menschen verbrochen haben. Also nicht egal, was die Menschen verbrochen haben, aber es sind Verbrecher. Sie sind dafür verurteilt worden oder ich glaube, sie sind verurteilt. Sie müssen wieder aus dem Gefängnis rauskommen, um abgeschoben werden zu können. Sie können nicht aus dem Gefängnis
genau.
abgeschoben werden. Ne? Irgendwie enttäuschen wir uns alle immer wieder gegenseitig.
Also ich glaube irgendwie, ich sehe das immer so, ne? Gerade der religiös-fundamentalistische oder politisch-extremistische Terrorismus, der bedroht halt unsere Freiheit und der bedroht das, wofür wir stehen, der bedroht unsere Ideale, all das. So. Und wir müssen wehrhaft dagegen sein. So, wir müssen wehrhaft dagegen sein. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt diese Werte verkaufen, für eine vermeintliche Sicherheit, die dadurch überhaupt gar nicht existiert.
Auf gar keinen Fall.
Null.
Also Terror wird damit auf jeden Fall nicht verhindert.
Nein.
Es werden auch keine gewaltvollen Übergriffe in öffentlichen Räumen, in Städten damit verhindert.
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Wird es einfach nicht so.
Das muss man auch so klar sagen,
ja.
finde ich.
Und aber da ist ja dann genau der Punkt, wo man sagt, okay, dann haben wir halt irgendwie verloren. Und ich glaube auch das wieder, also ich finde diese Diskussion, ne, wenn es darum geht, zum Beispiel Nachrichtendiensten oder Ermittlungsbehörden Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie effektiver gegen terroristische Bedrohungen arbeiten können. Also zum Beispiel Überwachung, so böse das klingt.
Mhm.
So, ne, dann sind alle unsere Bürgerrechtler stehen an vorderster Front. So, ne, und sagen, das kann nicht sein, kann ich verstehen. So ist eine Diskussion, die ist auch wichtig. Ich meine, ich habe mittlerweile dazu teilweise einen anderen Blick. Ich finde es aber auf jeden Fall irgendwie eine komische Diskussion, dass es moralisch bedenklich ist, einem Nachrichtendienst Möglichkeiten zu geben. Nachrichtendienste und Judikative sind ja in Deutschland streng getrennt. Mhm. Also es ist extrem schwierig, tatsächlich nachrichtendienstliche Erkenntnisse in Gerichtsverfahren einfließen zu lassen. Das vergessen viele Leute oft. So, aber ich finde auf jeden Fall diese Diskussion einfach so spannend, dass man da die große Menschenrechtsverletzung sieht und was auch immer, wenn Nachrichtendienst vielleicht mal einmal öfters mithört. Aber wenn es darum geht, einen Menschen in ein Land abzuschieben, so wo ihm Tod, Verfolgung oder Armut oder was auch immer droht, da sind uns Menschenrechte egal. Und das, finde ich, ist in dem Ganzen eine komische Diskussion, weil das Abschieben, das macht uns nicht sicherer, das bekämpft keinen Terrorismus, das hilft uns gar nicht.
Das ist nur populistische Wahlversprechen erfüllen.
Genau. Wenn man Behörden und
Die werden ja nicht mehr erfüllt. Es werden ja wahnsinnig wenig Menschen abgeschoben dafür, dass es wenn es einen Effekt geben sollte, ist ja nicht nachweisbar, weil die Anzahl der Menschen, die abgeschoben wird, so klein ist, dass es einfach letztendlich in keinem Verhältnis zu nichts steht.
Genau. So, ne? Und aber wenn es dann darum geht, halt Behörden Mechanismen dann an die Hand zu geben, mit denen die effektiv gegen solche Bedrohungen arbeiten können, nee, also da haben wir ganz Sorgen um die Rechte des Menschen und die Rechte des Bürgers. Und das ist eine ganz komische Diskussion, finde ich, tatsächlich.
Gestern Abend, ich habe so eine Tatortrunde und wir gucken keinen Tatort, unterhalten uns aber sehr viel, haben wir uns auch darüber unterhalten, was gerade in Syrien los ist. Und dann sagte eine der Personen, die dort saß, naja, da ist ja jetzt Waffenstillstand. Und dann sagte eine andere Person, nee, die haben den schon wieder gebrochen. Und dann sagte wieder eine andere Person, wir sind zu viert, nee, da ist jetzt gerade, jetzt in dem Moment wurde gerade geschossen. So, wie ist denn der Stand jetzt aktuell?
Also
heute Montag, 10.38 Uhr.
Die Situation, also es wird weiterhin gekämpft. Und ich glaube auch da, also ich muss sagen, jetzt auch gerade für mich, ne, aktuell ist es unfassbar schwierig, an verifizierbare Informationen zu kommen. Was passiert, wer was gemacht hat. Was man gerade sagen kann, ist definitiv, also es geht ja weiterhin sozusagen um die Auseinandersetzung zwischen drusischen Kräften und beduinischen Kräften. Mhm. Mit dabei verwickelt auch immer wieder Kräfte der Regierung. Ich glaube, was zum jetzigen Zeitpunkt verifizierbar ist, ist, dass die Kämpfe weitergehen. Der Waffenstillstand wurde gebrochen. Wer ihn zuerst gebrochen hat, weiß man nicht. Also lässt sich jetzt für mich nicht rausstellen. Das ist ja auch, glaube ich, so diese Schwierige. Es ist keine internationale Presse da.
Ich wundere mich ein bisschen, warum, weil tatsächlich dorthin zu kommen ist jetzt nicht so schwer.
Ja, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob die jetzt im Moment so da reinkommen würden. Das weiß ich einfach nicht, ne? Ich habe da jetzt nichts mitbekommen. Die großen deutschen Spiegel, Stern, ARD sind auf jeden Fall alle nicht vor Ort.
Warum eigentlich? Also weißt du's? Weil man nicht reinkommt? Also ich meine, über Libanon musst du doch nach Syrien kommen. Ja. Und dann kannst du irgendeinen Taxifahrer in Damaskus überreden, los, fahr mich mal runter.
Also ich habe auch keine Ahnung tatsächlich, warum. Aber, und das ist ja so dieses Schwierige, wo man sagen muss, okay, also das heißt, eigentlich alle Quellen, die man halt irgendwie hat und mit denen man sich befassen kann, sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und das ist schon mal generell schwierig für eine fundierte Analyse zu machen.
Ja.
Dann kommt natürlich Bildmaterial. Auswertung von Bildmaterial, glaube ich, ist ein sehr interessanter Punkt, gerade hier. Also ich sag mal, ich bin ja jemand, der sich leider gerade beruflich diese Videos alle anschaut und schaue, was da ist. Und ich finde, was da tatsächlich passiert, ist gerade relativ spannend, dass sich da auch aktuell, sage ich mal, Content-Creator, die sonst relativ vertrauenswürdig sind, teilweise massivst verrennen. Also Beispiele, dieses Video mit diesen zwei Frauen, die vermeintlich entführt werden, was im deutschsprachigen Raum
sehr viel geteilt wurde.
Die Übersetzung davon, von dem, was die Frauen und die Männer in dem Auto sagen, sagt halt was anderes. Das muss man fairerweise sagen. Also ich finde trotzdem, dass die Frauen da in diesem Auto jetzt nicht unbedingt Erleichtert oder sowas nennen. Aber es ist schon wild, sage ich mal, wenn meinungsbildende Content Creator da sozusagen eine Interpretation des, was da gerade geschieht, teilen. Und das wird natürlich, und das kann man den Leuten nicht vorwerfen, also ich spreche auch kein Arabisch, erst recht also nicht gut genug, um da gerade mit lokalen Dialekten und sowas das da ausmachen zu können, ne? Und das wird geteilt und die Leute transportieren es weiter. Ich habe Videos gesehen von fliehenden Mengen, so, und zum Beispiel, also fliehenden Zivilisten mit Kindern, mit Frauen und was auch immer, so, und das wird dann geteilt, dass hier Drusen vor den Milizen fliehen und sowas. Jetzt ist aber das Problem, dass die Person auf dem Video, die man halt sieht, tragen eher Kleidung, die beduinischen Menschen zuzuordnen ist. Unabhängig davon gibt es auch andere Videos von drusischen Persönlichkeiten.
Lass mich dir eine Frage stellen dazu. Ja. Es ist nicht am Ende egal, was da geteilt wird, weil die Situation bleibt doch trotzdem furchtbar für die Drusen. Also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo drei Männer gezwungen werden, von einem Balkon sich runterzustürzen. So, die Situation bleibt doch theoretisch furchtbar für die Drusen. Der islamistische Terror wirkt dort an der Stelle. Und ist es nicht richtig, egal ob das Video jetzt stimmt, ist jetzt eine rhetorische Frage, die ich hier stelle. Ja. Also eine halb rhetorische. Ist es nicht trotzdem wichtig, auf die Sache aufmerksam zu machen, dass eben zum Beispiel der Präsident bzw. die Übergangsregierung in Syrien nicht vertrauenswürdig ist? Und das belegt das, was gerade im Süden Syriens stattfindet.
Ja, ist es. Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Schwierigkeit, die da halt ist, und ich meine auch da wieder, wir haben weiter so mit Beispielen dieses Drohnenvideo von der brennenden Stadt Suwaida zum Beispiel, wurde auch massiv geteilt. Es ist aber relativ offensichtlich, dass an diesem Video, und man weiß zum Beispiel nicht wie viel, aber daran wurde manipuliert. Also zum einen, die Drohne hat eine Audiospur, so, wo man sich halt so fragt, okay.
Geht nicht, gibt's nicht. Also, als Drohnenpilot dieser Firma, der seit 15 Jahren Drohnen fliegt, kann sagen, das Einzige, was eine Audiospur einer Drohne hergibt, ist nämlich Folgendes.
Ja, genau. Das hört man nicht auf dieser Audiospur. Was man hört, sind, also dieser eine Punkt, naja, das fehlt. Es fehlt Windgeräusche, alles. Und man hört Schüsse im Hintergrund, man hört Menschen schreien. Diese Menschenschreie sind aber genauso laut wie die Gewehrschüsse. Und das ist natürlich irgendwie so eine Sache. Gewehrschuss 150 bis 170 Dezibel. Der Mensch schreit so um die 100 Dezibel vielleicht. Also das sind halt so Sachen, das geht nicht auf. Ne? Und das ist halt auch, glaube ich, immer so ein Teil von meinem Job. Also ich gehe so eine Analyse ja sozusagen daran an, dass ich erstmal sozusagen daran gehe und sage, alles ist eine Lüge sozusagen. Also ich sattel das halt von hinten auf und gucke so, okay, ich möchte Anhaltspunkte finden, warum das nicht stimmen kann. Und oft finde ich nichts und dann sage ich, okay, das Video ist authentisch. Ne, aber erstmal gehe ich audiovisuell und gehe da durch und sage halt, okay. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn das passiert, Suwaida hat gebrannt, also dieses Video an sich ist mit Sicherheit auch authentisch.
Aber es wurde dramatisiert,
es wurde manipuliert.
Damit es geteilt wird.
Genau, damit es geteilt wird. So. Und was man aber halt in all diesem, und ich glaube, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich eigentlich hin will, sagen muss oder sagen kann, ist, dass sowohl von Drusen als auch von Beduinen als auch von Regierungstruppen in der Nähe schwerste Verbrechen begangen werden, gerade. So. Und wer angefangen hat oder, und jetzt kommt auch der Hauptpunkt, oder wer mehr begangen hat oder was auch immer, ist völlig unrelevant. Das ist völlig unrelevant dafür, weil wenn du und ich sind zwei unterschiedliche Kombattanten, so, und jetzt bringe ich einen Zivilisten aus deiner Gruppierung um. So, der konnte nichts dafür, dass wir beide Kombattanten sind. Jetzt kommst du aus Rache und sagst, okay, der hat einen Zivilisten umgebracht, ich bringe auch einen Zivilisten um. So. Aber mein Zivilist konnte ja auch nichts dafür, dass ich einen bei dir umgebracht habe. So, ne? Und deswegen, glaube ich, verrennen wir uns gerade so in dieser Diskussion total, ob jetzt die Beduinen die schlimm sind, ob jetzt die Drusen die schlimm sind, ob die Regierung die schlimm sind. Das ist...
Wir müssen eigentlich so schnell wie möglich diesen Konflikt dort befrieden oder dass genau. Ruhe im Karton ist, dass noch mehr Zivilisten sterben.
Genau, so.
Das ist interessant, das ist ja die Debatte, wie man über Konflikte im 21. Jahrhundert, im frühen, also jetzt 2025 spricht, ist ja immer, die sind schuld, wir sind nicht schuld, die brauchen Hilfe, die, also dass es nicht um Menschenrechte für alle geht.
Genau.
Sondern es geht darum, festzulegen, wer ist ein einfach auszumachender Täter.
Genau, so, und jetzt haben wir natürlich diese Sache, die ist auch gerade da passiert mit den, dass sozusagen die Chronologie so ganz grob, also am Anfang sind ja...
Warte, ich unterbreche dich hier. Ja. Wer die Chronologie ganz grob hören möchte, kann eine Sonderfolge hören, die wir dazu gemacht haben, und zwar letzte Woche, was ist gerade in Syrien los?
Ja.
Auch die ist frei für alle. Ich will nicht zu lange diese AMR-Recaps machen, deswegen unterbreche ich dich an der Stelle. Oder du gibst mir eine ganz schnelle Chronologie.
Na, die Sache, die ja da passiert ist, und das ist ja der Punkt, ne, man hat ja sozusagen die Regierungstruppen zurückgezogen. So, für einen Waffenstillstand.
Ja.
So, und hat ja sozusagen Internal Security Forces, also, wenn man das jetzt mal so ganz, ganz grob sagen würde, wäre das so der schwerer bewaffnete Teil der Bundespolizei in Deutschland, hat sozusagen die Sicherung der Stadt übernehmen sollen, das ist gescheitert. Jetzt gibt's Leute, die sagen, dass die auf die Drusen losgegangen sind. Es gibt Leute, die sagen, die Drusen sind auf die losgegangen. Also es gibt aus allen Regionen so gibt's sozusagen so. Und natürlich ist, wer soll diesen Frieden sichern? Jetzt sind die Beduinen, haben sich von diesen Internal Security Forces nicht aufhalten lassen. So auch einfach, weil die überhaupt gar nicht in der Mannstärke da waren. Und jetzt geht natürlich wieder so dieses Hickhack los. Die Kämpfe gehen weiter, wer ist schuld? So. Die Realität daran ist, muss man sagen, gerade von diesem Hijiri-Clan, so, es gibt Verbrechen, die von denen begangen werden und ein Großteil der Drusen steht nicht hinter denen. So, das ist Fakt. Was aber auch ein Fakt ist, ist, dass bei denen auch in Kreisen der Regierungskräfte, so, also das haben wir darüber geredet, also Ashara hat bei weitem nicht so viel Macht über den eigenen Apparat, wie er es gerne hätte. So, aber es stimmt auch, und das ist auch ein Punkt, den man sehen müsste, dass sowohl bei den Beduinen-Stämmen als auch in den Regierungskräften auch Parteien sind, die die Beduinen auslöschen, die Drusen auslöschen wollen. Also so diese Befürchtung des Genozids an den Drusen ist auch nicht unbegründet. So, strukturelle Diskriminierung von Beduinen, die über Jahre hinweg im Assad-Regime auch durch die Drusen erfahren haben, ist auch real.
Weil Drusen durch ihre säkuläre Haltung näher am Assad-Regime
waren als die Beduinen. Näher, genau, also auch dieser, ne, dieser Clan, also der jetzt auch immer wieder zitiert wird, so zum Beispiel hatte auch lange diese spirituelle Führer eine Nähe zum Assad-Regime, hat sich über die Jahre des Bürgerkriegs ein bisschen davon distanziert, auch weil es sehr viel Ablehnung deswegen aus der drusischen Community gab. Also auch da wieder, ne, dieser pauschalisierende Vorwurf, dass jeder Druse auf der Seite Assads gestimmt hat, stimmt nicht. Genauso wie nicht jeder Alawit auf der Seite Assads war. Aber, und das ist auch wieder so ein Punkt, den man sagen muss, auch nicht jeder Sunnit und auch jeder, der die neue Regierung unterstützt in Syrien, ist ein Islamist. Und jetzt muss man sich fragen, wo geht's hin? Man muss sagen, die Türkei hat kein Interesse daran, dass sich die Situation in Syrien befriedet und stabilisiert.
Israel steht drauf, weil Golanhöhen endlich wieder zu Israel, so ein bisschen. Also das ist nicht meine Haltung, endlich wieder zu Israel, sondern das ist die Haltung Israels, die Golanhöhen sich wahrscheinlich in den Wirrungen und Irrungen der jetzigen Zeit zurückholen.
Genau, also ich bin da immer sehr zurückhaltend mit diesen Unterstellungen, ne? Aber ich meine, man macht es relativ klar, wenn jetzt sozusagen die drusischen Milizen sozusagen den Süden Syriens für sich sichern, ist das natürlich ein großer Schritt, was Manifestierung des Status Quo, nämlich die Golanhöhen gehören zu Israel plus Pufferzone, bedeutet.
So, ja.
Ne? Muss man natürlich auch sagen, auch aus dem Interesse wieder, die israelische Gesellschaft wächst. Kurz danach würde mit Sicherheit auch folgen, die Drusen bitte dann jetzt alle nach weiter Richtung. Ne? Also so, das sind.
Aber wäre das nicht eigentlich für die Drusen ein Gewinn? Aus der Region, also würdest du, sind die Drusen nicht eher lieber israelische Staatsbürger mit all den Vorteilen dieser Gesellschaft, als dass sie unter Hunger und wirtschaftlicher Not leidende Drusen der syrischen Gesellschaft sind?
Also die Drusen.
Und kriegerische Unterdrückung.
Die Drusen haben ja, also.
Werden auch unterdrückt in, beziehungsweise benachteiligt strukturell in Israel, darf man nicht vergessen?
Ja, massiv.
Ja.
So massiv. Und ich glaube auch da wieder, da gibt es solche und solche, weil es halt nicht die Drusen gibt. Und das ist ja auch jetzt, hier wird es wieder klar, es gibt Drusen, die die Einheit Syriens anstreben. So. Es gibt Drusen, die die neue Regierung massiv ablehnen. Es gibt welche, die wollen sprechen. Es gibt welche, die wollen es nicht. Es gibt mit Sicherheit auch welche, die das sehr begrüßen würde, wenn Israel sich den Golan komplett holt und dann die Schutzmacht über ein autonomes drusisches Gebiet wird. Also das gibt's mit Sicherheit alles. So, das Problem an der Sache ist nur das, und darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, dass sozusagen ein föderales Syrien, also mal abseits von föderal wie Deutschland, also Diktat und verschiedene Bundesländer. Aber wenn Israel als, wenn Syrien als ganzer Staat zerbricht, so, dann ist am Ende keiner mehr frei. Weil dann wird sich die Türkei den Norden holen, dann wird man sich den Süden von Seiten Israel sichern. So.
Ich hoffe einfach,
wir werden jetzt, um das Thema abzuschließen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der schwierigste Punkt, weil jetzt, selbst wenn dieser Waffenstillstand zustande kommen sollte und sich alle daran halten, so, die kommen ja alle aus der Region, ne? Und mal unabhängig davon, wer jetzt mehr der anderen Gruppierung entführt hat und ermordet hat oder was auch immer. Aber am Ende vom Tag ist es ja so, dass sowohl die Beduinen als auch die Drusen aus der Region kommen und da wohnen und auch ein Anrecht haben, da zu sein. So. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich anfangen muss zu stellen, ist zum einen, Gerechtigkeit, das heißt, wer Verbrechen begangen hat, muss der Rechenschaft zugeführt werden und nicht so halbherzig wie in Latakia. Also das muss man halt auch sagen, also viel ist da nicht passiert.
Nach den Massaker an den Alawiten.
Genau.
Ja.
Genau, also wenn Al-Shara sagt,
Alawiten.
Wenn Al-Shara weiterhin sich so in Anführungszeichen liberal geben möchte und glaubhaft darin sein müssen, dann müssen Konsequenzen folgen, weil dann müssen Konsequenzen für diese Täter folgen. So, Punkt. Und dann müssen Wege gefunden werden, gerade in so einer Region wie Suwaida jetzt. Also jetzt haben wir einen Waffenstillstand und dann morgen sollen wieder alle zur Arbeit gehen und aneinander vorbeigehen. Also da müssen ja Wege gefunden werden, wie ein Aussöhnungsprozess stattfinden kann. Und das wird Jahre dauern.
Ja.
Das wird Jahre dauern. So, und ich glaube, da ist halt dieses Hauptproblem, was jetzt nämlich kommt, weil wenn jetzt Waffenstillstand ist, ist alles wieder gut. Dann interessiert es wieder keinen mehr. Und Punkt.
Ja. Lass uns noch, ich habe dich jetzt hier unterbrochen mit einer Geste, weil sonst
ganz schön fein,
muss ich einfach mal machen, weil sonst sind wir zu lange in Syrien. Ja. Ich will nämlich mit dir noch darüber reden, dass eine rechtsextreme Gruppierung in der Ukraine Attentate auf hohe Militärs.
Genau, also ein Ranghoher Offizier vom SBU.
Genau, und der amerikanische Chef dieser rechtsextremen Organisation lebt in Russland.
Genau. Also das ist, die Gruppe nennt sich The Base, was relativ lustig ist, weil auf Arabisch würde man sagen Al-Qaida.
Oder auf Deutsch die Basis.
Die Basis, ja. Vielleicht hat Michael Ballweg auch was damit zu tun, man weiß es nicht. Genau, und die wurden, ich glaube, irgendwie so 2015 oder sowas in den USA gegründet von jemandem, der übrigens ehemaliger Analyst beim FBI war.
Mhm.
Der ist dann auch, also beziehungsweise, der war bis 2015, der hat The Base, wurde wirklich erst gegründet in Russland sozusagen und ist eine neonazistische Terrororganisation. Also so, was man halt, so die Ziele, so einen ethno-weißen Staat wollte man bilden und was auch immer. Auf jeden Fall ist dieser Typ irgendwann nach Russland ausgeweitet, wandert. Wahrscheinlich, weil ja Russland für viele, die, sage ich mal, LGBTQ+ freie Welt ist und man hat es ja Rechten sehr attraktiv gemacht, so Russland dahin zu gehen. Und auf jeden Fall, der hat diese Gruppe da gegründet, ist auch zum Beispiel eine Gruppe mit engen Verbindungen zu der mittlerweile verbotenen Atomwaffendivision. Und auf jeden Fall diese Gruppierung, die zwar irgendwie immer, also so lange sozusagen dafür bekannt war, dass sie halt auch offen, auch dadurch, dass man in Russland war, musste man jetzt nicht im stillen Kämmerchen sein, sondern konnte sagen, hallo, wir sind eine bewaffnete Neonazi-Gruppierung, dies, das. Die waren also vorher eher so medial präsent in Telegram-Gruppen und was auch immer. Jetzt haben die sich wohl zu ihrem ersten Anschlag bekannt und dieser Anschlag war schon vor 2 Wochen, aber jetzt kam dieses Bekennerschreiben raus, dass dieser Mord an diesem SBU-Offizier, also SBU ist der ukrainische Auslandsgeheimdienst, der so hinter zum Beispiel hinter Drohnenattacken auf Flugzeuge im Hinterland und generell auch viele Sabotageakte im russischen Gebiet verantwortlich ist.
Pipeline in der Ostsee?
Hä?
Die Pipeline in der Ostsee, sind das auch diese Leute gewesen?
Tatsächlich, die Pipeline an der Ostsee war Person aus dem russischen Nachrichtenapparat, aber die haben auf eigene Verantwortung gehandelt. Laut Spiegelrecherchen und was auch immer.
Okay.
Ne? Also so, aber ja, und da hat man halt den sozusagen auf offener Straße erschossen. Es gab Festnahmeversuche der ukrainischen Sicherheitsbehörden. 2 Personen wurden dabei auch da getötet, so weil die sich gewehrt haben sollen. Aber auf jeden Fall hat sich da diese amerikanischstämmige Neonazi-Terrorgruppe dazu bekannt, dass man diesen Mord begangen hat.
Selenskyj will, glaube ich, Ende der Woche in der Türkei neue Verhandlungen über den Waffenstillstand führen mit Russland, hat aber heute Nacht mit mehreren Drohnen, ziemlich, ich glaube, den größten je auf russischem Gebiet stattfindenden Drohnenangriff auf Moskau vorgelegt. Nach Wochen der furchtbarste Angriffe aus Russland auf die Ukraine. Was ist denn das für eine Strategie?
Naja, also die Ukraine muss Stärke zeigen. So, also es ist ja sozusagen, also dass sich beide Seiten spinnefeind sind, ist ja klar.
Das haben wir jetzt mitbekommen.
So. Und ich glaube auch Russland hat relativ, also keine Ahnung, wir haben Russland die letzten 2 Jahre in diesem Krieg Zucker ums Maul geschmiert. Wir haben immer wieder gesagt, naja, wenn ihr euch zurückzieht, wenn ihr das macht, wenn ihr das macht, vielleicht die Option auf Lockerung von Sanktionen, auf dies, auf das. Und das ist ja alles scheißegal. So, weil man muss auch sagen, Russland ist jetzt durch den Krieg in so einer desolaten Lage, es geht nur noch vorwärts. Also auch wenn man jetzt einen Waffenstillstand schließen würde und da auch wenn Sanktionen gelockert würden oder sowas, die Kriegswirtschaft hat das Land so ausgehöhlt. Also da geht's nur noch vorwärts. So. Und ich glaube halt mit Freundlichkeiten oder mit gutem Willen oder sowas hat Putin genug bekommen. Also der hat einfach genug Möglichkeiten bekommen, mit Verhandlungsbereitschaft rauszugehen. Und was man jetzt halt machen kann oder machen muss, ist zu zeigen, okay, wir sind weiterhin verhandlungsbereit,
aber wir können auch immer noch
wir können weiter kämpfen, wir werden weiter kämpfen und so, es wird hier keinen Meter geben, ohne dass er euch endlos viele Tote kostet.
Was ist denn eigentlich, was wird denn das Teil, also es gibt ja gerade auch schwere Kämpfe an der Ostfront in der Ukraine. Was ist denn Teil dieses Waffenstillstandsverhandlungen, was wird denn da verhandelt? Es wirkt gerade so, als wäre eigentlich niemand verhandlungsbereit. Und ich finde es auch interessant, dass Zelensky diesen Vorschlag gemacht hat.
Also die Sache ist die Ukraine ist sehr verhandlungsbereit. Das Problem ist, Russland ist nicht dazu bereit, eigene Zugeständnisse zu machen. Also so, das ist ja noch nicht mal so, also zum Beispiel bei den letzten Waffenstillstandsverhandlungen war es ja so, dass die Ukraine relativ aufgeschlossen war. Ne? Und man muss ja auch sagen, auch zum Beispiel der Verzicht auf die Krim ist was mittlerweile zwar weiterhin offen nicht präsent kommuniziert wird, aber was, wenn man sich Analysen und sowas anschaut und auch Politikexperten sich anhört, dass man durchaus der Meinung ist, dass das mittlerweile was wäre, wo die Ukraine sagen würde, okay, gut.
Machen wir jetzt
so. Gleichzeitig ist aber die russische Verhandlungsposition, ja, dass man ja die Gebiete, also dass man nicht nur die Gebiete, auf denen man gerade kämpft, sondern auch Gebiete, die man noch überhaupt gar nicht erobert hat, einfordert. Also man sagt zum Beispiel, wir wollen den ganzen Donbass, wir wollen die ganze Region Cherson, wir wollen die ganze Region Saporizhzhia, also alles Regionen, die schon für annektiert erklärt wurden, möchte man haben als Basis für einen Waffenstillstand. Noch nicht mal irgendwie
Frieden, sondern einfach nur Ruhe kurz mal und dann
genau.
Sich erholen und dann geht's weiter.
So ja, und das ist natürlich auch dann toll, weil wenn man jetzt zum Beispiel gucken würde, ne, Cherson, Saporizhzhia zum Beispiel, wenn man diese beiden Oblasten will, also Russland sagt, wir wollen Waffenstillstand, aber wir wollen diese zwei Gebiete, wo wir dann schon mal ohne Kämpfe über Dnipro drüber sind, wo dann dahinter auch nichts mehr kommt, bis Kiew. Weißt du so? Wo man sich so denkt, und das natürlich, wer dann halt irgendwie der Ukraine vorwirft, irgendwie nicht verhandlungsbereit zu sein, hat irgendwie, glaube ich, die Realität komplett verloren.
Es gibt ja auch einen interessanten Wechsel zwischen dem ukrainisch-amerikanischen Verhältnis. Also ich glaube, dass sich jetzt die USA und, also Trump und Zelensky sind sich näher, als es noch in diesem Oval Office-Eklat war.
Ja.
Weil Patriot-Systeme sollen jetzt in die USA wieder geliefert werden. Es werden wieder Waffen geliefert.
Genau.
Mich würde interessieren, welche Rolle
Europa zahlt.
Und Europa zahlt?
Ja, also den größten Teil zum Beispiel die Patriot-Systeme werden jetzt zum Beispiel von der Bundeswehr geliefert und wir kaufen uns neue in den USA.
Ah, okay. Also kriegen die alte Patriot-Systeme und wir kriegen neue Patriot-Systeme?
Ja, auch die Patriot-Systeme, die wir jetzt haben, sind auf einem relativ modernen Stand. Also das ist jetzt nicht so, als kriegen die irgendeinen Schrott.
Ja.
So, also die sind schon funktionstüchtig. Man muss ja auch sagen, die bisherig von Deutschland gelieferten Patriot-Systeme haben sich ja wirklich gut geschlagen in der Ukraine. Also das
kannst du einschätzen, nicht
ja.
Ich.
Ja.
Ich glaube, Patriot-Systeme sind diese auf diesen Lastern mit diesen Dingern, die dann so hochschießen und Raketen abfangen.
Genau.
Ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Patriot
genau,
ist. Also viele haben das Wort gehört, aber nicht jeder weiß, was es macht.
Genau, das ist ein Luftabwehrsystem tatsächlich, was nicht nur in der Lage ist, Flugzeuge abzufangen, sondern auch ballistische Raketen.
Okay. Ist dann dieses Angebot von Zelensky für Ende der Woche in der Istanbul, ist es so eine Art, also ist es ein wirkliches Angebot oder ist es einfach auch neben dem Angriff auf Moskau zu zeigen, hey, wir sind bereit, aber wir wissen auch, es wird nicht zu Verhandlungen kommen in Istanbul?
Ich glaube, bei diesem Angebot, also es geht zum einen um Verhandlungen, so ne, weil man muss sagen, genauso wie Russland ist auch die Ukraine ausgezehrt. Ne? Also so, dass du bist zwar an diesem Punkt, ja, für jeden Kilometer verlieren die Russen tausende Soldaten, das stimmt, die haben aber auch noch genug Personal, aber auch die Verluste auf ukrainischer Seite sind zum Beispiel nicht unerheblich. Und da muss man natürlich sagen, dass verhandelt werden muss, einfach aus einer logischen Perspektive muss verhandelt werden. Hm. So, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Russland, wir sind sowieso Land, wo der Mensch nichts wert ist, so, aber die Ukraine schon, so, ne? Und wenn du jetzt da als Präsident stehst und sagen kannst, okay, irgendwie jede Woche sterben Tausende meiner Leute hier, so, dann ist es doch irgendwie das, die logische Konsequenz als Präsident auch gegenüber deines Volkes, dass du ab einem gewissen Punkt sagst, okay, wir wollen verhandeln zu vernünftigen Bedingungen, so. Und halt Russland ist halt so, ja gut, heute haben wir 1.000 verloren, morgen verlieren wir 2.000.
Wir kriegen ja auch neue Soldaten aus Nordkorea.
Neue Soldaten, verhandelt. Ja. Und wenn ich 50 Mann opfer für eine Gartenlaube, dann opfer ich 50 Mann für eine Gartenlaube. So, weil das Verhältnis zum Leben einfach ein ganz anderes ist, von der Regierung in Russland.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ja, Trump, ich meine, er wurde ja jetzt auch von Putin wirklich vorgeführt wie ein dummes Schwein. Also ich glaube, das ist auch ganz viel, was jetzt halt irgendwie kommt, so ein gekränktes Ego, was in dem Fall jetzt gut ist für die Ukraine, muss
es
man sagen.
Ist so, es ist aber, alles so furchtbar, dass das diese Männer-Egos.
Ja, natürlich.
Es
aber
ist so schrecklich.
Machen wir uns jetzt vor, in 2 Wochen nehmen wir eine Recap-Folge auf und dann, weiß ich nicht,
waren Trump und Putin zusammen in Saudi-Arabien.
Jacuzzi, haben sie zusammen im Jacuzzi irgendwie ein Prosecco getrunken.
Ja. Also, das ist, ich überlege gerade, ob man hier im Abschluss noch irgendwas, eine nette Auslandsnachricht machen kann. Vielleicht von meinem Freund Andreas Richter, der ist DJ für keine Musik, seines Zeichen. Und er war bei Oasis. Er hat mir noch nicht erzählt, wie es Oasis-Konzert in Manchester war, aber andere Freunde von mir waren auch dort und haben erzählt, es war sensationell. Vielleicht ist das die Auslandsnachricht, die schön ist. Die Oasis-Konzerte in Manchester, sie funktionieren, sie machen mittelalte Männer glücklich. Ich war nie Oasis-Fan, deswegen kann es mich nicht glücklich machen, aber das ist vielleicht die eine Auslandsnachricht, die
schön ist. Oasis haben so die Lagerfeuerkultur komplett zerstört, weil du kannst kein Feuer mehr anmachen, ohne dass irgendein Idiot
angelangt kommt. Du kannst kein Karaoke,
Wonderwall.
Du kannst nix. Das ist, allerdings muss ich zugeben, dass Wonderwall auch auf mich wirkt, als hätte ich 16 Bier getrunken, wenn ich es höre.
Ja, und krieg Gänsehaut, lass aufhören. Kein Bock mehr.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine AMR-Recap-Folge, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was Martin und ich jede Woche machen. Und ich hatte auch diese Woche wieder das Gefühl, es ist ein ganz schöner Deep Dive. Also wenn man diese Folgen regelmäßig hört, kann man dann wahrscheinlich schon auch eine fundierte Haltung zu bestimmten Konflikten auf dieser Welt, in dieser Welt haben und entwickeln. Was gibt's noch diese Woche? Ihr könnt euch noch bei Alles muss raus regulär, also die Folge, die jeder hören kann, gibt's ein Interview mit Cash Rauberos, der einen Podcast gemacht hat über Love Scams, und wir diskutieren die Frage, ist Love Scamming das Ende des Kapitalismus? Kommt danach nichts mehr? Ist es sozusagen einfach Liebe verkaufen und Leute mit betrügen, mit Gefühlen, ist das das Maximum, was geht? Außerdem gibt es freitags immer die Themenkonferenz und wir entwickeln Alles muss raus immer und immer weiter. Nochmal als kleine Info am Rande, wer sich entscheidet, den 9-Euro-Perk im Monat zu nehmen, bekommt ein analoges Foto von den Reisen, die wir machen, nach Hause geschickt, limitiert auf 20 Stück. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, lieber Martin.
Tschüss.